Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen in der Februar-Ausgabe. Wenn ihr Musik, wenn ihr Jazz hört, auf was achtet ihr? Welche Instrumente oder welche Besetzung haben sie euch besonders angetan? Und wisst ihr, warum euch gerade die eine Musikerin so gut gefällt? Genau um das geht es im Palaver mit der Sängerin und Pianistin Marianne Rassin. Sie erzählt in dieser Live-Aufzeichnung vom Jazz-Musik hören. Und das macht sie mit viel Charme und viel klingenden Beispiel. Ja, und dann präsentieren wir euch bereits zum zweiten Mal den Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazz & More. Aktuell mit der Pianistin Sylvie Courvoisier. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz Podcast. Listening is the most important thing in music, hat der Duke Ellington gesagt. Und das Zitat steht in dem Buch drin. Und das Buch, wo die Leute, die jetzt zuhören, nicht sehen, heisst Jazz hören und Jazz verstehen von Ted Gioia. Das ist ein US-amerikanischer Pianist, Musikwissenschaftler, und ich kann euch das Buch wärmstens empfehlen, gerade zu dem Thema. Er geht den Jazz auf einer ganz anderen Ebene an. Und das Buch hat inspiriert zu dem Palaver, den wir jetzt hier haben. Jazz hören, Jazz richtig hören. Ob es falsch gibt, weiss ich jetzt nicht. Herausfinden können wir das natürlich nur dann, wenn wir auch kompetente Gäste haben, einmal im Palaver, die uns helfen, die Sachen mit uns herauszufinden. Wir haben heute einen hochkompetenten Gast bei uns. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass sie da ist. Sie ist zur Welt gekommen und aufgewachsen in Schweden. Vor dem Röhrenradio und dem Grammophon hat sie gelernt, den Jazz zu singen, autodidaktisch. Dann hat sie das Gelernte genommen aus der Stube, ist im Proberaum und in die verrauchten Kneipen und Tanzbars. Und hat nachher klassisch Klavier und Schulmusik studiert in Schweden, bevor sie dann, dank der Liebe, 1984 in die Schweiz gezügelt ist. Und kurz darauf, im 1988, hat sie das Fach Jazzgesang etabliert an der Jazzschule Zürich, der heutigen ZHDK, wo sie bis letztes Jahr Gesang unterrichtet hat und Ensemble, also Workshop mit Bands. Im 16. hat sie eine Auszeichnung von der Stadt Zürich bekommen für die speziellen kulturellen Verdienste. Stilistisch ist sie in vielen Stuben daheim, vom Jazz über die Volksmusik aus ihrer Heimat Schweden, aber auch aus der Schweiz bis zum Latin, zur Popmusik. Heisst sie herzlich willkommen, Marianne Rassin. Schön, bist du da.
Danke.
Marianne, die erste Frage, bevor wir dann richtig eintauchen, muss man eigentlich Musik studiert haben, um den Jazz richtig zu hören?
Nein, du hast es eigentlich schon selber gesagt. Ich bin das beste Beispiel, weil also ich höre sehr viel Jazz ohne Jazzstudium. Weil ich bin wirklich von der Generation, wo es noch nicht Jazzschule gegeben hat. So, es ist alles wahr. Ich habe vor dem Radio, Röhrenradio und vor dem Plattenspieler und später im Kassettenrekorder habe ich Jazz gehört und mitgesungen. Und mit meiner grossen Geschwister musiziert. Es ist ja immer so, ich bin Nesthöckchen. So meine Geschwister sind 9 und 10 Jahre älter. Mein Bruder hat Saxophon gespielt, meine Schwester gesungen und ich wollte natürlich alles machen wie sie. Und dementsprechend ist es gegangen. Darum haben wir sehr viel Jazzmusik gehört zu Hause, aber auch Pop. Wir haben alles gehört eigentlich. Aber sehr viel Jazz. Ich habe 1963 gelernt, Bossa Nova klopfen auf dem Cookie-Tisch zu Hause. zum Beispiel, haben wir ausgecheckt.
Mit deinen Geschwistern zusammen?
Mit
dann
meinen Brüdern, ja, genau.
Die haben also auch eine Affinität zum Jazz dann gehabt.
Ja, ja, ja. Aber sie haben auch keine, die lesen immer noch keine Noten, und sind, aber spielen immer noch
immer
Musik.
Noch. Ja. Sehr schön.
Und ich habe eigentlich gelernt, auf der Bühne Jazz zu singen. Und ich habe natürlich studiert zu Hause, eben vor einem Plattenspieler und so. Aber so die Erfahrungen habe ich, es war ein langer Weg. Aber mit vielen Umwegen und viel, ich habe mich viel blamiert. Und, aber ich habe irgendwie learning by doing.
Ja, vom Jazz singen gehen wir zum Jazz hören. Wir fangen an und ich habe ein Thema, das ich recht wichtig finde. Nämlich der Puls, der Grundschlag. Was kann man da achten, wenn man Musik hört?
Also Puls, das ist ja eine Uhr, die tickt. Herzschlag. Und eigentlich geht es ja auch um Tanzen. Um sich bewegen zu der Musik. Und das ist ja, meine, so viel von der Jazzmusik ist ja früher eigentlich Gebrauchsmusik gewesen. Es ist Tanzmusik gewesen. Es ist Marschmusik, Trauermarsch. Was gibt's noch? Ja, alle. Und sobald du einen Puls spürst, das heisst ja etwas. Man will sich vielleicht dazu bewegen. Und ja, das ist etwas ganz Wichtiges.
Das heisst,
und je nach Aufregung ist der Puls schneller und ist der Puls entspannter.
Und dem kann man auch mal folgen. Ihr Musik natürlich darf da mitmachen und der Puls wird eingeteilt. Manche klatschen dazu. Ein Musiker tut sich mit seinen Füßen dazu bewegen. Und schon können wir eine Stufe drüber zur Betonung von den einzelnen Pulsschlägen zum Thema Swing. Da gibt es etwas ganz Wichtiges wahrscheinlich zu erzählen. Was ist der Swing? Wie entsteht Swing?
Die grosse Frage, Swing. Ja, genau. Dann haben wir ja den Puls, zum Beispiel so. Da ist jetzt der Puls, der jetzt tickt. Und die Schläge könnte man ja theoretisch unterteilen in kleinere Sequenzen. Jeden Schlag könnte man in zwei einteilen. Da, 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 oder? Aber man könnte auch den Schlag in drei einteilen. Scha, da, 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 da. Geht's schnell? Nee, ihr wisst das, glaube ich, sowieso. Nein, und die, wenn man durch drei teilt und dann tut man die ersten zwei Töne zusammen binden, dann gibt's da 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 und da plötzlich entsteht der Swing.
Wenn wir etwas anhören dazu, hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, da könnte man ein Stück dazu anhören, wo das Sinn macht, um das mal zu merken, das swingt jetzt richtig vor sich ein.
Komm, machen wir gerade Autumn Leaves, weil das kennen alle. Les Feuilles Mortes, der wunderbare Chanson, wo Yves Montand damals in den 40er Jahren einen grossen Hit hatte. Und nachher hat sich der Song sich verselbstständigt. Und das wird ja auch in jeder Jam-Session gespielt. Und es gibt einfach eine wunderbare Aufnahme von Miles Davis und Cannonball Adderley. Das ist, glaube ich, Ende 50er Jahre. Und ja, da hört ihr, es ist ganz schön unaufgeregter Swing.
Und du machst jetzt etwas ganz Wichtiges, das müssen wir eigentlich auch fast erwähnen.
Ah, ja.
Wenn das der Puls ist, der läuft, du betonst den Puls speziell, nämlich wo?
Auf 2 und 4.
Das heisst, ja. Beim Mitklatschen, beim Mitsnippen, daheim,
ja.
Schnippen, Entschuldigung.
Ja, das ist auch so eine Sache.
Das kann man ausprobieren, wenn man daheim Musik hört. Und
ja,
sagt,
das
also,
kann man.
Wo ist das? Wo ist das 2 und 4? Welches Instrument ist denn da, wo man darauf achten sollte?
Daumen und grosse
und bei der Aufnahme ist das, glaube ich, die Hi-Hat?
Ist das ein Hi-Hat, ja,
wo,
genau.
Wo, das, ist das, das sind die zwei Chinellen, die aufeinander schlagen, wo man kann darauf achten kann, wo das 2 und das 4 eigentlich als Gerüst vor sich her treiben.
Mhm. Aber um das 2 und 4 zu spüren, dann muss man trotzdem wissen, wo das 1 ist. Und da kommen wir wieder zurück zum Tanzen. Bum, um,
Erst in der Summe swingt es. Jedes Element für sich funktioniert nicht. Also das Gespüren vom Puls, das Hören von dem 2 und 4, das Wissen, was eins ist, oder dann das Erkennen. Jetzt hast du ein Vortanz für die, die das nicht sehen. Also durch die Bewegung entsteht dann ein Gefühl für und dann das Muster hinten dran, das du vorher gezeigt hast, mit diesen Schlägen, wo sich dann verbindet und dann sozusagen der Swing darüber entsteht und ja sehr verzögert gespielt kann werden oder auch sehr schnell nach vorne, sagt man dann als Musiker, gespielt werden. Darum ist das Notieren auch so müßig. Die Struktur kann man aufzeichnen, aber das, was man musikalisch daraus macht, nicht. Und ich glaube, das ist, gerade jetzt in dem Päckchen Rhythmik, wo wir jetzt ein bisschen darüber geredet haben, schließt das eigentlich schön ein, auf was man kann hören bei einer swingigen Nummer. Da haben wir jetzt natürlich noch nicht über Latin-Jazz oder über Groove-Jazz geredet, aber über den Swing, wo es herkommt und wie wichtig
das ist. Und eigentlich geht es um mehr Bewegen zu der Musik, mehr Tanzen. Und schauen, was passiert, weil dann kommen die Sachen. Ich habe ein Enkelkind und jetzt tun wir einfach Musik digge und dann tun wir das einfach üben. Die können es schon. Und wenn man nie tanzt zu der Musik und nie versucht, das ist klar, dann wird es natürlich im Alter ein bisschen zickig.
Hast du mit deinen Schülern getanzt, mit deinen Schülern und Schülerinnen im Unterricht?
Ist auch vorgekommen.
Ja.
Ja. Es ist auch voll.
Das heisst, die Leute daheim, die den Jazz entdecken wollen, sollen dazu tanzen, auch als Möglichkeit?
Ich meine, es ist Tanzmusik.
Ja.
Gsi.
Er hat sich weiterentwickelt. Und er ist nicht immer tanzbar.
Nein, das ist wirklich wahr. Aber vieles ist immer noch tanzbar.
Ja. Voilà.
Autumn. Ja, aber weißt du was, jetzt müssen wir...
Ja, sicher.
Jetzt hören wir Autumn Leaves, weil das ist so wunderschön, wirklich so straight ahead medium swing. Aber das Intro ist binär.
Oh, noch ein Wort.
Eben binär geteilt durch zwei.
Also schön gerade.
Ba, 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 ba. Genau. Und dann... Boom, chicky boom, chicky boom. Ah, jetzt kommt mir noch etwas in den Sinn. Weißt du was? Zum Swing lernen, das gibt natürlich einen alten Klassiker. Der Gustav, der Gustav, der Gustav, der Gustav. Da habt ihr den Swing.
Kannst du den für die Leute noch mal langsam machen, damit sie ihn
üben können? Der Gustav, der Gustav, der Gustav, der Gustav, der Gustav, der Gustav.
Sehr schön. Sorry. Jawohl, das ist wunderbar, weil das ist ja genau das, was wir wollen. Zeigen, was
am Donnerstag, am Dienstag, am Donnerstag, am Dienstag, kann man auch sagen.
Wunderbar. Der Zugang zu den Sachen, die für Musiker klar sind, aber daheim, wenn man Jazz hört, eben vielleicht dann doch eine Möglichkeit gibt, zu sagen, aha, schau jetzt da, das ist Swing. Bis jetzt habe ich es einfach gut gefunden, aber jetzt... Kann ich sie ordnen? So lässig. Autumn Leaves.
Autumn Leaves. Ah, da singt es ein bisschen. Scheiße.
Ja, aber es ist halt hart gestreckt, deswegen. Also es ist schon, man spafft einfach mit.
Schlagzeug ist gerade.
Also es spielt grausam mit dieser Spannung.
Jetzt aber. Der Gustav, der Gustav.
Da hört man das Hi-Hat schön.
Ja.
Thank you.
Es ist so, man hört auch, wie sie zusammenspielen. Der Pianist macht manchmal schon tadada, kleine Fills, kleine triolische Sachen.
Was sind Fills? Das haben wir nämlich auch.
Einfüllen, kleine Kommentare.
Okay.
Kleine Kommentare.
Das heisst, wenn man die hört, dann weiss man, es ist jetzt ein Fill, es ist jetzt nicht irgendwie... ist das improvisiert oder ist es geschrieben?
Ja. Nein, es ist schon improvisiert. Also es ist nicht eine Improvisation, es ist Solo, aber es ist wie wenn wir schwätzen miteinander, dann kommt mir in den Sinn und sagt, du, Christian, und das ist einfach ein kleiner Kommentar, wo du aus dich rauskommt.
Jawohl, sehr schön. Ich habe jetzt zwei Richtungen, die ich gerne gehen würde. Wir gehen den ersten Weg zuerst und dann kommen wir da zurück und gehen dann den anderen. Wir könnten reden über Instrumentierung. Wenn man Jazz hört, ein ganz wichtiges Thema auch. Beim Hören zu sagen, hey, was höre ich da? Also, am Schluss hat man einen Klang, der kommt, komplett her, wunderbar. Aber man kann das einteilen in einzelne Instrumente. Und denen auch bewusster den folgen, wenn man sie mal lokalisiert hat.
Das ist ja wirklich so eine richtige klassische Jazz-Kombo mit Rhythm Section. Und Rhythm Section, das ist Schlagzeug und Bass, Kontrabass da, oder? Dann haben wir jemanden, der Akkord drückt, Klavier. Und dann in dieser Kombo haben wir zwei Melodieinstrumente, also eben Miles Davis, Trompete, und Cannonball Adderley, Saxophon. Das ist wirklich so ein Jazz-Quintett. Aber es gibt natürlich unendliche Möglichkeiten. Es gibt Klavier, Piano-Trio, da haben wir Bass, Drums und Klavier. Oder es gibt vielleicht eine andere Band, die eine Sängerin oder einen Sänger hat. Oder es gibt Big Band, 4 Trompete, 4 Posaune, 4 Saxophon, plus Gitarre, Schlagzeug, Bass, vielleicht Perkussion sogar. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Oder es gibt Kombos, wo man auf Schlagzeug verzichtet. Zum Beispiel, ja, das gibt ja wahnsinnig viel. Ich denke an Django Reinhardt und Stefan Grappelli, die haben Bass, Geige und Gitarre. Eine von meinen Lieblingsformationen, das ist, wenn man auf Akkordinstrument verzichtet, weil dann wird es richtig spannend. Zum Beispiel Stimme und Bass. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt.
Wenn man darauf verzichtet, ist was die Herausforderung?
Ja, dann musst du den Puls selbstständig im Körper haben, ohne dass der Drummer dafür... Also das musst du ja sowieso selber. Auch wenn du mit Schlagzeug spielst, musst du trotzdem dabei sein und wissen, wo du bist. Das ist keine Garantie, dass etwas gut kommt, nur wenn man Schlagzeug dabei hat, weil du musst selber... wirklich wissen. Aber es gibt dann natürlich viel, viel mehr Platz. Es ist ein bisschen unsicherer vielleicht, aber es gibt dann einfach Raum. Und das schätze ich sehr.
Hast du da ein Beispiel vielleicht?
Ich glaube, dass Carmen McRae «Sometimes I'm Happy». Und das ist natürlich auch etwas Schönes, wenn du nur mit Bass und Stimme anfährst. Dann hast du auch eine Möglichkeit, zum dynamisch zu steigern. Oder Arrangement technisch. Das gibt einfach viel mehr, noch mehr Variation.
Das Hi-Hat wird imitiert, hä?
Sometimes I'm happy. Sometimes I'm blue.
Platz.
My disposition.
Carmen McRae.
Depends on you.
Es gibt so viel Ruhm.
I never mind the rains from the skies. As long as I can find the sun.
Yeah, cool. We could. Yes. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel, wo man nicht auf Drums verzichtet, aber auf Akkordinstrument. Und das ist auch ganz spannend. Weil jetzt hier Stimme und Bass, das ist natürlich auch ohne Akkordinstrument. Aber Gary Mulligan, Baritonsaxophon, er hat auch viel experimentiert mit Formationen ohne Klavier, ohne Gitarre. Und da habe ich nämlich etwas Schönes. Das ist mit dem Gary Mulligan und Chet Baker, Trompete und Bass und Schlagzeug. Da weiß ich leider nicht, wer spielt. Aber es ist eine wunderschöne Nummer, die heißt Line for Lions. Das ist eine Komposition von Gary Mulligan, Baritonsaxophon.
Schlagzeug ist ganz ruhig im Hintergrund.
Ja. Ja. Es ist vielleicht auch ein Zeitdokument, aber es ist das auch Ende 50er Jahre, glaube ich. Und das ist so die Art, es ist wirklich so straight ahead. Man hat einfach so gespielt.
Mit Bässeli
und dann vielleicht schon auf Stück gewechselt, wenn es um Solo geht. Ja, aber es ist so cool Jazz, sagt man dem, oder?
Und man hört die Harmonie trotzdem?
Es braucht nichts mehr eigentlich.
Also man hört einen Akkord, weil einfach alle wissen, wo sie in dieser Position, wo sie gerade sind, welchen Ton müssen spielen, damit das wie in einem Orchester funktioniert, ohne dass jetzt ein Harmonieinstrument.
Und das ist eine schöne Komposition. Auch die zweite Stimme, es ist genau die richtige Töne, aber die Töne, die quasi fehlen, wo er komponiert hat. Und das ist fast, eigentlich ist das eine hohe Kunst. Es ist wirklich Polyphonie, wie beim Bach. Jede Stimme ist selbstständig und kreuzt sich manchmal, aber es macht alles Sinn.
Der Weg, den ich vorher auch wollte, jetzt haben wir ein bisschen über Besetzungen geredet. Ich glaube, das ist gerade im Jazz im Vergleich vielleicht zur klassischen Musik, ohne das jetzt zu werten, aber da noch viel wichtiger oder sehr wichtig, das Thema Phrasierung. Einfach, dass ich eine Persönlichkeit habe als Musiker. Mhm. Einerseits, wie phrasiere ich als Mensch? Und natürlich dann die Kunst, auch Sachen zu imitieren, etwas nachzumachen. Und grundsätzlich überhaupt natürlich mit dieser Technik umzugehen können. Was ist Phrasierung als erstes? Wie kann man das erklären? Und wie wichtig ist das gerade im Jazz?
Phrasieren, das hat mit zu tun. Kurze Töne, lange Töne, wie artikuliere ich, mache ich mit viel Akzenten, wenn ich schwätze. Und ist es eher ein bisschen ruhig oder so laid back, tue ich mich zurückhalten oder tue ich ein bisschen pressieren. Und das ist, also das hört man wirklich bei jedem Musiker. Also ich höre natürlich, vielleicht ist es für mich einfach Sängerin, wenn du mit Wörtern umgehst. Wenn du singst, dann hast du ja permanent Wörter, eigentlich, meistens. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt würde eine ganz bekannte Ballade singen, Body and Soul. Wenn ich das nach Noten würde singen, dann würde das tönen, one, 2, 3, 4. My heart is sad and lonely. How da da for you, dear only. Why haven't you seen? sweet. I'm all for you, body and soul. Jetzt habe ich quasi nach der Note gesungen. Aber das macht ja wie, es wäre okay. Aber es ist natürlich viel interessanter, wenn ich von der Sprache ausgehe. Und dann würde ich singen, 3 und 4 und... My heart is sad and lonely. Warte. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Und jetzt habe ich sogar ein bisschen variiert. Und also, das ist phrasierisch etwas ganz Wichtiges, wenn du mit Wörtern zu tun hast. Und eigentlich, wenn du den Text verstehst und dich Zeit nimmst, um den Text zu bringen, dann hast du wie ein gratis super Phrasing eigentlich. Und ich finde, meine vorher habt ihr ja gemerkt, wie Miles Davis Le Feuille Mort phrasiert hat. Bip, bip, bip. Meine, wie cool ist das? Wenn jeder, der Französisch ist, c'est une chanson qui nous ressemble. Man ist c'est une chanson. So knapp,
ja,
und so viel Platz. Und meine, wenn man Miles ein bisschen gehört hat, dann weiß man, ach, das ist Miles, das ist einfach unverkennbar. Seine Art zum Artikulieren mit so viel Raum, viel kurze Töne und plötzlich ein ganzer Ton, der vielleicht ein bisschen fragil ist. Auch, wo wirklich,
Also etwas ganz Wichtiges beim Jazz, wo man kann, wenn man es hört, das ist immer wieder so der Anspruch, dass man wie dem jetzt gerecht wird, was nehme ich jetzt mit? Gerade aus dem Aspekt. Also ich sitze daheim, ich lege Platten auf und sage, jetzt höre ich auf die Phrasierung von dem Instrument, vom Solist vielleicht als erstes, wo sehr deutlich raustritt. Mhm. Also ein Wahnsinnsfokus, um eine Platte zu hören. Mhm. Gar nicht auf alles, einfach auf das sich zu konzentrieren. Mhm. Ohne grosses Vorwissen, harmonisch müssen zu haben.
Stimmt. Nein.
Einfach können hergehen und sagen, hey, wie spielt der die Melodie? Man kann das ja auch vergleichen, vielleicht Aufnahmen untereinander sogar.
Genau. Und da gibt es ja auch verschiedene Temperamente bei den verschiedenen Musikern, das ist ganz klar. Miles weiß ich nicht, wie er war persönlich, aber es ist eine Person, wo seine Aussage ist so stark, aber er macht das mit so wenig. Oder ein Dizzy Gillespie ist natürlich wie ein Feuerwerk. Jetzt haben wir gar keinen im Vergleich, wo ganz viele schnelle Töne oder Charlie Parker. Also ich meine, es ist so weit auseinander. Aber ich muss etwas, apropos Phrasierung,
los.
Da muss ich Shirley Horn. You're my thrill. Weil das ist eine von meinen absoluten also ich habe sie eigentlich verhältnismäßig spät entdeckt. Ich habe immer Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan und Billie Holiday und all die gelesen. Und ich habe Shirley Horn viel später entdeckt. Sie ist eine fantastische Pianistin und eine Sängerin. Also ich muss fast immer brüllen, wenn ich sie höre, weil sie singt weniger. Es gibt mehr Pausen in ihrer Musik, als wie sie singt. You're my thrill.
You're my thrill. You do something to me. You send sparks right through me. when I look at you, 'cause you're my thrill.
Streicher, arrangiert vom Lipuma, oder wie er heißt, ohne Vibrato.
How my pulse increases. I just go to pieces. When I look at you, 'cause you're my Israel.
Es ist fast nicht zum Aushalten, gell? Puh, wahnsinnig. Und auch meine Sie. Apropos Rhythmus, jetzt kommen wir gerade zurück zum Rhythmus. Ich meine, es ist ja so langsam, es geht fast nicht mehr langsamer.
Es geht fast um.
Es geht fast um. Ja. Und she sure knows what she sings. Also, meine, sie weiß, meine, es ist einfach so in seiner Muttersprache singen, das ist kein Problem. Aber dass du das so überbringst, dass du. Ich glaube ihr jedes Wort.
Also es ist wichtig, auf einen Text zu hören, auch wenn es manchmal vielleicht alte Schlager sind. Mhm. Aber nicht nur natürlich. Und neuere Stücke von Sängerinnen natürlich nochmal ganz einen anderen Anspruch vielleicht haben. Mhm. An Text auch. Hat auch eine Wichtigkeit. Und den muss man auch richtig bringen. Auf den kann man dann auch richtig hören. Oder merkt, ob jemand den Text auch ernst meint, den er singt. Das absolut. Macht auch viel aus, glaube ich.
Macht sehr viel aus. Aber natürlich in den letzten 5 Jahren, da muss man wirklich als Sängerin über die Bücher, weil es gibt ja viele tolle Tunes, aber gewisse Sachen kannst du einfach nicht mehr singen. Das geht einfach nicht mehr. Picture me upon your knee. T for two. Es gibt einfach, es geht wie nicht mehr. Aber es gibt ja zum Glück auch genug ganz viel tolle Poesie, und wo auch vergessen geht.
Nochmal ein spannendes Thema für ein abendfüllendes Programm. Ja. Wie geht man mit dem um? Natürlich, gell?
Ja,
es ist ein anderes Bild, ein anderes Weltbild.
Und als junge Sängerin, ich meine, was habe ich alles gesungen früher? Weil ich einfach so Freude am Singen hatte und juhu! Und das hat gesungen. Und dann denkt man, okay, nein, also das streichen wir jetzt aus dem Repertoire.
Ja. Phrasing, was ist, um da noch kurz zu bleiben, Instrumentalisten natürlich kein Wort. Sie können keine Geschichte erzählen mit Text. Sondern
mit ihren Instrumenten und mit ihrer Artikulation, mit Raum geben oder nicht Raum geben. Eben so wie Miles zum Beispiel, er schafft mit Raum und mit ganz präzisen Artikulationen, also kurze Töne, lange Töne, Akzente.
Das macht ein Musiker bewusst, wenn man jetzt das hört.
Ja.
Das entscheidet er sich.
Ja, und viele gute Musiker, die ich kenne, die können alle Texte auswendig. Das ist nämlich interessant, weil die hören gleichzeitig, wo sie spielen oder whatever, und sie kennt die Lyrics oft auswendig.
Also auch dann, wenn ich gar keine Sängerin oder einen Sänger in der Band habe, weiss ich, um was es geht in dem Lied und versuche das als Musiker umzusetzen.
Ja. Es muss nicht sein, weil es kann zu Staub sehr große Aussage haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch hilft.
Mit dem Phrasing sind wir ganz schnell, du hast es schon ein bisschen gebracht, auch beim Thema Klangfarbe. Sicher auch ein Aspekt in der Jazzmusik. Da gibt es wundervolle, beschreibende Worte von super über verzerrt, knorrig, knarzig. Um jetzt einfach da ein paar, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, zu nennen. Ist das etwas, wo man darf drauf hören, kann drauf hören, oder ist das nicht so wichtig?
Nein, sicher ist das wichtig. Und vielleicht ist das dort, wo man selber hat man vielleicht Vorlieben. Oder man vertreibt vielleicht nicht alles. ihr mögt euch auch sicher erinnern an dem, wie hat der geheißen, im Music Star. Ein bisschen mehr Dreck in der Stimme.
Wie hat der geheißen? Herr von Rohr.
Ja, genau. Man, er hat nicht Unrecht. Ich habe auch gern, wenn es nicht perfekt in dem Sinn ist. Also bei alle Musik, wo ich habe gern zum Beispiel Streicher ohne Vibrato, finde ich super. Oder auch manchmal kann auch etwas, wo ein bisschen unrein ist, einen Reiz haben. Perfekt ist es so ein komisches Wort. Also es muss nicht perfekt sein.
Wir haben den Jazz auch, wo Leute extrem gut spielen.
Ja.
Extrem soundästhetisch an eine Aufnahme hergehen.
Absolut.
Ein Flügel aufnehmen ist eine Kunst, damit er wahnsinnig toll tönt, natürlich auch. Dort ist natürlich keine Störung gewünscht. Das führt dann zu ganz absurden Momenten, wenn der Keith Jarrett, den er noch gespielt hat, sich keine Störung mehr wünscht. Das ist dann das andere Extrem zwischen dem Blues-Konzert, wo die Leute noch dazwischen rufen, oder dem Jazz-Konzert. Ja, genau.
Und Live-Aufnahmen, wo du merkst, oh Gott, ist das Klavier verstimmt. Aber es ist doch egal.
Ja, aber sicher etwas Wichtiges. Soundästhetik. Auf das kann man hören. Und ich glaube, du hast etwas Wichtiges gesagt. Und das trifft uns alle. Jeder hat Vorlieben. Ich glaube, jeder hat so seine Art von Jazzaufnahmen, die er gerne hat, wo er sagt, das gefällt mir. Und wenn man geht aufnehmen als Musiker, muss man doch auch eine Vorstellung haben wiederum, wie will ich denn klingen?
Es gibt ja auch Moden. Also Mode, meine, in den 50er Jahren hat man anders aufgenommen als heutzutage. Oder eine Zeit lang, so ist das vielleicht in den 70er Jahren, dann haben alle getrennt aufgenommen. Also Bläser sind dort, damit das ja nicht beieinander
reinkommt. Also in getrennten Räumen sind die Musiker gewesen, und man hat ganz eine saubere Trennung wollen von diesen Spuren, weil man endlich können, Spuren trennen.
Genau, und heutzutage ist man vielleicht anders unterwegs. Jetzt nimmt man alle gleichzeitig auf und man nimmt in Kauf, dass es vielleicht nicht so eine perfekte Aufnahme ist, aber dafür ist es lebendig, weil Musiker haben einander gesehen während dem Aufnehmen und dann hat man natürlich ganz einen anderen Kontakt und eine ganz andere Spontanität.
Das leitet perfekt über. Gerade im Jazz, ich als Jazzhörer daheim oder an einem Konzert, vielleicht gehe ich das erste Mal mit an ein Jazzkonzert, vielleicht bin ich schon ein paar Mal gewesen, dann immer noch die Frage, wie gehe ich um mit Spontanität, mit Unerwartetem, etwas, was ja gut passieren kann an einem Jazzkonzert. Es ist nicht kalkulierbar. Es ist nicht reproduzierte Musik. Ich gehe nicht eine Oper hören oder eine Popband, wo ich weiss, der Song, hoffentlich spielen sie den, und alle können mitsingen. sondern ein Jazzkonzert ist ganz oft ganz viel Herausforderung auch für den Zuhörer, weil er einfach überrascht wird von Sachen, die er noch nicht gewusst hat, dass sie möglich sind in dieser Besetzung oder dass sie könnten kommen.
Jazz ist natürlich so eine Musik, da kann wirklich alles passieren. Meine, je nachdem, und also ich spiele mit so wunderbaren Musikern und wir spielen schon zum Teil sehr, sehr lang miteinander. Und dann kennst du dich so gut und plötzlich hört einfach der Schlagzeuger auf spielen. Oder ich sage mal so und dann heißt das, okay, jetzt machen wir Viererle oder whatever, Viererle.
Kannst du, das müssen wir jetzt unbedingt erklären.
Ja, genau.
Kannst du das schnell mit dir selber demonstrieren? Viererle.
Also,
was ist Viererle?
Viererle, das heißt, dann tue ich einfach vier Takte improvisieren und dann tue ich mich abwechseln, entweder mit Schlagzeug oder mit einem anderen Instrument. Also, ja, das würde, könnte man mal so machen.
Vor allem live natürlich. Das ist jetzt nicht etwas, wo man in einer Aufnahmesituation viel macht. Nein. Und sicher auch heute weniger antrifft noch im zeitgenössischen Jazz. Eher noch bei Jam-Sessions. Mhm. Wenn ich Jazz höre, haben wir jetzt so ein paar Aspekte rausgepickt. Es gibt auch formale Sachen, die ich könnte wissen, ohne dass ich gross Musik studiert haben muss. Also zum Beispiel, wie funktioniert ein Lied im Ablauf? Es gibt einen Anfang, es gibt ein Thema, es gibt Solos, es gibt Improvisation, es gibt einen Schluss oder es gibt vorher noch einen Vamp. Das sind hilfreiche Worte, unkompliziert, was passiert in so einem Songablauf drin.
Ja, also oft, wenn man ohne Gesang spielt, dann kann man auf das Intro verzichten, weil dann haben ja alle ihre Töne. Aber wenn Gesang dabei ist, dann muss man ein Intro haben. Es ist auch schon am coolsten, weil dann hast du deinen Anfangston und das ist ein bisschen eleganter. Und dann spielt man das Thema. Und dann gibt es Solos.
Das Thema ist?
Thema wäre zum Beispiel, sollen wir gerade noch zwei Fliegen auf einem Klapp machen?
Ja.
Ihr kennt doch sicher das «I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more?» Und das ist ja Harmonie zu dem Song. Und man kommt ein bisschen tiefer. Und eigentlich... Das ist so eine ganz einfache Vamp eigentlich. Es ist eine Akkordfolge von vier Akkorden. Als Pianolehrerin haben wir natürlich gemacht. Ich liebe früher. Es ist auch Anfang vom Rhythm Changes. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt wird es ein bisschen anders. I got rhythm. I got music. I got my man, who could ask for anything more? Das sind die ersten acht Takte. Dann nimmt man das selber noch einmal. I got sweet dreams, I got sweet dreams. I got my man, who could ask for anything more? Und jetzt kommt the bridge. Take me to the bridge. Oh man, trouble, I don't mind him. You don't find him around my door. Und jetzt wie von vorne. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man, who could ask for anything more? So jetzt haben wir eine Form von 32 Takt. Also das erste Mal, die erste 8. Das können wir A1 nennen. Dann haben wir nochmal dasselbe, A2. Und eben nachher, take me to the bridge. B-Teil, das ist ein bisschen anders, andere Harmonien. Aber dann kommt man zurück zum A3. Also es ist wie von Anfang. Und das ist eine Form. Was wollte ich jetzt noch sagen?
Ein Vamp. Genau, ja. Richtig.
Jetzt mache ich ein Vamp als Intro, damit ich meinen Ton habe.
Also immer etwas, was sich wiederholt und im Kreis läuft.
I got rhythm und so weiter. Genau.
Sehr schön. Das kann man am Anfang machen, oder?
Oh, am Schluss.
Am Schluss.
Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Yeah, yeah, yeah. Ja.
Das wäre dann der Vamp. Und wenn man den hört, kommt man, jetzt sind sie am Vampen. Jetzt tun sie noch mehr. Und bis dann einer... Das Q gibt, oder auf Deutsch?
Das Q, das Zeichen.
Das Zeichen, und jetzt kommt dann...
Der Schluss. Kommt der Schluss.
Sensationell.
Auch gehört, oder? Auch schon gehört, gell?
Und der Rhythm Change hat durch den Namen vom Lied und durch die Akkordfolge.
Genau, darum nennt man das Rhythm Changes. Und diese Form ist natürlich auch ganz spannend, weil in den 40er Jahren, dann hat es ja plötzlich ein bisschen in der Jazzgeschichte etwas passiert. Weil irgendwann haben die Jazzmusiker, die sind ja dann umgetingelt und haben Tanzmusik gemacht unter widerwilligsten Bedingungen zum Teil. Das habt ihr ja auch sicher neu mit gelesen. Meine, die schwarze Bands haben einfach nicht dürfen im Restaurant essen. Die haben in ganz schlechten Hotels können übernachten. Die sind ja umgereist, nächtelang, tagelang. Also wirklich heavy. Schlecht verdient. Und sie haben aber gespielt für ein weisses Publikum. Es ist natürlich vor allem in den Südstaaten ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Und alle die berühmten Musiker, die wir jetzt genannt haben, diese Gillespie, Count Basie, alle zusammen und auch Billie Holiday, Ella Fitzgerald, die haben ja das alles mitgemacht. Und irgendwann ist eine Reaktion gekommen. Man hat angefangen, sich langweilen mit diesen netten Swing-Melodien. Und vor allem Charlie Parker, diese Gillespie und ein paar andere, Thelonious Monk, die haben angefangen, die Jazzsprache entwickeln. Und dann haben sie da die Harmonie von den Schlagern, unter anderem I Got Rhythm, dann haben sie neue, furchtbar schwierige, komplizierte Melodien darüber komponiert. Mit viel Chromatik und Rhythmik und alles Mögliche. Und eben, wenn ich sage Bebop, haben die ja natürlich davon gehört. Und das ist eigentlich die Essenz, die Protest, wo sie gemacht haben. Die haben Harmonie behalten, aber I got rhythm. So, das ist eigentlich. Und immer schnell. Und noch schneller. Und noch schneller. Und noch kompliziertere Melodien. Also fantastische Musik. Aber auch nicht jedermanns Sache.
Aber man kann nachvollziehen, durch das Wissen, was die Intention auch war, ein Stück weit. Also es ist ein politischer Aspekt, yes. Es hat einen musikalischen Aspekt. Mm. Also der Anspruch, etwas zu entwickeln, das, was wir immer kennen, in der Menschheitsgeschichte. Mm. Die nächste Generation stellt die andere in Frage davor. Ja, das ist, gehört natürlich auch dazu. Ganz, ganz normal ein bisschen. Und dann eben aber der politische Aspekt, um sich abgrenzen und zu sagen, das ist unsere Musik, wir können es so. Genau. Interpretieren. Wir haben ein Thema, das im Jazz ganz wichtig ist. Wir haben das schon gehabt, mit dieser Songform drin. Jetzt haben wir das Intro, der Anfang, wir haben das Wempen am Schluss. Wir haben das Thema, also die Hauptmelodie, die man erkennen kann. Und dann passiert etwas, was in vielen Musiken nicht mehr passiert. Auch im Pop und Rock ganz selten. Bei Rockbands noch eher. Es wird improvisiert, der Gitarrist, der ein Solo herleitet. Und das in der Jazzmusik ganz ein wichtiger Aspekt ist von dieser Musik. Was ist ein Solo? Was ist eine Improvisation? Was macht eine Improvisation gut? Ohne, dass man wieder muss dahinter hören, was macht er jetzt jeden Ton einzeln genau, sondern wie kann man eine gute Improvisation erkennen? Oder was kann man sagen, darum tönt das so lässig? Oder?
Ich denke, also erstens, Improvisation, das ist ja etwas, was man fängt an zu machen, wenn man die Melodie sehr gut kennt. Und irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Und dann fängt man an variieren. Und dann hat man natürlich die Harmonie auch im Intus. Und dann macht man die Ausflüge grösser und grösser und grösser und grösser. Und vielleicht geht man auch sogar weg von der Harmonie und geht bewusst, macht man falsche Töne drin. Aber eine Improvisation ist eigentlich eine Komposition, die in diesem Moment stattfindet. Und eine gute Komposition ist ja, es hat vielleicht ein Motiv.
Ein Motiv ist?
Ein Motiv, das kann vielleicht zwei Töne sein oder drei. Bo, be, bo. Und dann nimmt man vielleicht, man hat das Motiv und das tut man bearbeiten und weiterentwickeln. Es wird dichter, es wird vielleicht mehr Töne, es hat einen dynamischen Flow, Dynamik steigert sich. Vielleicht bleibt es oben auf der dynamischen Dichte. Vielleicht geht es sogar wieder zurück. Es gibt nicht einen Weg, wo es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber vielleicht ist es das, wo einen beeindruckt bei einer wunderbaren Improvisation, dass okay, das erkenne ich wieder, das Motiv, das kommt wieder zurück, noch jemand anders oder wird weiterentwickelt.
Also auch dort eine Form von Durchblick schaffen oder reinhören können und sagen, jetzt habe ich aufgepasst, das hat er schon mal gemacht, das kommt genau bekannt vor. Oder also auch da, man schafft auch hier mit Wiederholung, das, was uns ja Gewohnheit und Wohlfühl gibt. Mhm. Auch im Jazz, in der Improvisation.
Ja. Und eine gute Improvisation wird natürlich unterstützt von den Mitmusikerinnen. Also da ist man, klar kann man allein improvisieren, aber wenn du eine tolle Band hast, wo dich hilft und unterstützt, das kann natürlich tragen, wie verrückt.
Und was muss die Band machen? Sie muss eben auch
hören.
Man muss den Jazz hören, ich glaube, das ist der Zugang Nummer eins. Man muss ihn einfach anhören.
Und tanzen.
Und tanzen dazu. Ich danke der Marianne, dass sie da war, dass sie Rede und Antwort gestanden ist, ihre Sachen eingebracht hat, ihre Gedanken zum Thema, wie man Jazz hören könnte und Jazz hören kann. Ob richtig oder falsch, das gibt es nicht. Aber man muss hören. Danke, Marianne.
Dörf. Danke. Danke. Oh, das habe ich noch vergessen.
Es läuft noch.
Dörf noch. Meine Wichtigsten ist, dass man geht, live Jazz hören. Das ist einfach das Beste, was man machen kann.
Jazz Kur. Podcast. Ja, wir hören gerade weiter Musik und darum spitzen doch eure Ohren für den Jazz Podcast Musiktipp. Eine Kooperation mit dem Magazin Jazz & More. In dieser Ausgabe mit der Pianistin Sylvie Courvoisier und ihrem neuen Album Searching for the Disappeared Hour. Erschienen bei Pyroclastic Records. Redaktion Christoph Tournier. Sylvie Courvoisier ist eine neugierige Musikerin. Aufgewachsen am Genfersee, studierte sie zuerst am Konservatorium in Lausanne Komposition und dann in Montreux Jazz. Seit 1998 lebt die Schweizer Pianistin im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Courvoisier macht freie Musik, die aber doch strukturiert ist. Das heißt, sie komponiert Musik mit Raum für freie Improvisation. Sie spielt solo oder in kleinen Formationen, höchstens zu dritt, selten zu viert. Hier ist sie im Duo mit der US-amerikanischen Gitarristin Mary Halverson auf ihrer zweiten gemeinsamen CD zu hören. Das Stück The Disappearing Hour beginnt im Vergleich zu vielen der anderen Stücke auf dieser Platte sehr ruhig, eher zaghaft. Fast meint man, die beiden Musikerinnen bräuchten Zeit, sich gegenseitig zu spüren und einen übereinstimmenden Zugang zum Stück zu finden. Nach einer Minute von insgesamt sechs haben sie diesen gefunden und die gemeinsame Musik beginnt. Was hört man auf einer solch offenen Musik? Für viele Ohren klingt freie Improvisation wie ein unentwirrbares Durcheinander. Und doch muss etwas verborgen sein in diesem Dickicht. Der Journalist und Jazzkritiker John Corbett hat eine Art Anleitung geschrieben mit dem Titel «A Listener's Guide to Free Improvisation». Im kleinen Büchlein macht er Vorschläge, wie in das Undurchdringliche hineingehört werden kann. Als eine der zentralen Aspekte nennt Corbett die Dynamik einer Formation, was die Beteiligten miteinander machen, ob und wie sie aufeinander zugehen und miteinander umgehen. Jede Musik entsteht aus einem Miteinander von Tönen und Harmonien, von Stimmen und Instrumenten. Das ist auch in freier Musik so. Nur ist hier die übliche Rollenverteilung aufgehoben. Courvoisier und Halvorsen halten sich in ihrer Suche nach der verlorenen Stunde hörbar an eine Idee. In deren Ausschmückung aber reagieren sie in den verschiedenen Teilen des Stücks unterschiedlich aufeinander. Mal, wie kurz nach dem Anfang, umkreisen sie sich, bleiben sich nah und finden immer wieder zu einer kongruenten Linie zusammen. Dann wagen sie das Abenteuer. Mal kontrastiert die eine das Spiel der anderen oder sie gehen aufs Ganze, entfernen sich voneinander weg und jeder spielt scheinbar für sich allein. Ganz am Schluss wiederum fügen sich die beiden Instrumente endlich zu einem übereinstimmenden Ganzen zusammen und jede Äußerung wird schlüssig durch eine andere ergänzt. Das Duo, gerade von zwei Harmonieinstrumenten wie das Piano und die Gitarre, ist eine wunderbar transparente Angelegenheit. In ihm ist klar hörbar, wie die beiden Musikerinnen vorgehen, um den Kern einer Komposition gemeinsam im Spiel näher zu kommen.